Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die U20-WM in Südkorea beschäftigt uns jetzt wieder hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir schauen zurück auf die vier Viertelfinals, die am Sonntag und am Montag abgehalten wurden. Und bei uns ist wieder unser Experte für internationalen Fußball, Max Hubert. Hallo Max.
Hallo.
Gehen wir die Spiele doch mal der Reihe nach durch. Es fing alles an mit dem 2-1 Sieg von Venezuela gegen die USA. Venezuela zum ersten Mal jetzt im Halbfinale einer U20-Weltmeisterschaft, mussten gegen die USA allerdings über die Verlängerung gehen.
Das hätten sie sich allerdings ersparen können. Wir hatten vor Spielbeginn ja darüber gesprochen, dass das eine sehr, sehr interessante Partie werden könnte. Venezuela sich in der Verlängerung gegen Japan durchgesetzt im Achtelfinale, die USA dagegen nach einer noch relativ ausgeglichen in der ersten Halbzeit gegen Neuseeland, dann am Ende mit 6-0 gewonnen, richtiges Schützenfest gefeiert. Dieses Spiel jetzt zwischen Venezuela und der USA in Neon U war allerdings Einbahnstraßenfußball. Also Venezuela war ganz klar überlegen, hat allerdings bereits in den 90er regulären Minuten vor und nach der Pause zahlreiche Chancen ausgelassen. Klinsmann im Tor der US-Amerikaner hat stark gegen Ferraresi und Peñaranda gehalten. Tor von Cordova wurde vom Videoschiedsrichter zu Recht nicht anerkannt wegen der Abseitsposition. Dann gab es zwei Lattentreffer für Venezuela durch Chacon und durch Cordova, der dann auch nochmal an Klinsmann gescheitert ist, der Vier-Tore-Mann. Also Chancen noch und nöcher für Venezuela. Für die USA dagegen, die sich mehr darauf beschränkt hat, dieses Spiel versucht zu zerstören, was nicht ganz gut ging, gab es nur eine Gelegenheit, kurz vor Ende doch für Palmer Brown, der per Kopf den Ball nicht aufs Tor gebracht hätte und das sogar eventuell das Spiel ganz und gar auf den Kopf gestellt hat. Ja, in der Verlängerung war es dann aber irgendwann zu weit, Hereingabe von Sosa von der linken Seite und Peñaranda ist zur Stelle in der 96. Minute, der Stürmer mit Erfahrung aus der A-Mannschaft, sehr auffällig durch seine grell blondierten Haare, hat dann endlich für das erlösende 1-0 für Venezuela gesorgt. Zweite Halbzeit der Verlängerung ist nichts mehr angebrannt und Ferraresi, der Abwehrspieler, war dann per Kopf nach einer Ecke von Lucena in der 115. Minute zur Stelle. Damit schien die Sache schon ziemlich erledigt. Zwei Minuten später gelang es dann aber den USA tatsächlich zurückzukommen, als Ebo Bisse ebenfalls nach einer Standardsituation nach dem Freistoß von Lennon verkürzt hat. Insgesamt ist dann dieser Sieg nicht mehr angebrannt und wenn wir mal auf die Statistik schauen, die jetzt in dem Fall ich gerne hernehme, weil sie wirklich aussagekräftig für dieses Spiel ist, Schüsse in Richtung Tor 26-7 für Venezuela, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Schüsse, die wirklich aufs Tor kamen, die der Torhüter parieren musste, das sind ja Latten- und Pfostentreffer gar nicht mit dabei, 8-2 für Venezuela, also dass dieser Einzug ins Halbfinale für die Überraschungsmannschaft dieses Turniers, so möchte ich sie, denke ich, mal deklarieren. Von den Teams, die übrig sind, sind sie sicherlich die Mannschaft mit dem im Fußball kleinsten Namen, war absolut verdient, dieser Halbfinaleinzug.
Also Venezuela in Halbfinale, zweiter Halbfinalist ist nicht Portugal. Die hätten aber die Chance gehabt, gegen Uruguay weiterzukommen, haben es aber versäumt, zweimal eine Führung über die Zeit zu bringen, mussten zweimal wieder den Ausgleich hinnehmen. Uruguay am Ende 5-4 Sieger im Elfmeterschießen. Zum Elfmeterschießen kommen wir gleich. Es ging ja eigentlich für Portugal alles wie gemalt los. 55 Sekunden, das 8-schnellste Tor jemals bei einer U20-WM geschossen durch Xande Silva, aber sie haben es nicht halten können.
Ja, auch da hatten wir uns ein bisschen drüber nachgedacht, wie lange wird es dauern, Uruguay bis jetzt komplett ohne Gegentor, ja, da sieht man mal wieder, wie unwichtig und wertlos sowas ist, denn nach 55 Sekunden lag der Ball im Netz, Ballverlust von Valverde, der gegen drei Portugiesen tief in der eigenen Hälfte den Ball verliert, Xadas, der noch gegen Südkorea getroffen hat, steckt perfekt durch für Xande Silva und dessen Abschluss war wirklich ideal, ein Mini-Chip, nicht hoch genug, dass der Ball irgendwie in Gefahr geht, dass es noch übers Tor geht, aber gerade so, dass er über den Torwart hinweg ins Tor fliegt, wunderschöner Treffer, hat nicht lange gehalten, 16. Minute, Eckball von Valverde, der schon ein bisschen Wiedergutmachung hier leistete, dann der Uruguay-Stürmer Chipacase, die Nummer 9, Volley-Schuss, der noch an der Latte knallt, aber Bueno, aufgerückter Innenverteidiger, ist aus minimaler Distanz zur Stelle und staubt ab. Hat sie allerdings nicht davon abgehalten, Portugal weiterhin hat bewiesen, dass sie sich in diesem Turnier von Spiel zu Spiel immer besser geworden sind und dann durch ein herrliches Tor von Gonçalves, der von der linken Seite in die Mitte zieht und dann aus halblinker Position mit rechts den Ball herrlich ins rechte Kreuzeck dreht, also ein wunderschöner Treffer, werden wir sicherlich noch öfter sehen, vor allem wenn es dann mal zu Tor des Turniers gibt. Aber auch diese Führung aus der 41. Minute hat nicht lange gehalten. Klares Foul 5 Minuten nach der Pause von Yuri Ribeiro an Canobbio, dem ganz, ganz klar auf den Fuß tritt bei einer Hereingabe. Elfmeter und Valverde diesmal dürfte diesmal antreten, nicht Kapitän de la Cruz, verwandelt absolut sicher. 2-2, dabei blieb es dann auch, bis die 120 Minuten samt Verlängerung rum waren, und dann haben wir ein wirklich, wirklich interessantes Elfmeterschießen zu sehen bekommen.
Und das ging ja nach diesem neuen Format, aber ABBA, also es wurde nicht in abwechselnd geschossen, sondern nach dem zweiten Schützen, da bleibt dann erstmal das Schussrecht bei der gerade am Start seienden Mannschaft, also erst Team A, dann Team B, dann nochmal Team B und dann wieder Team A. Macht Spaß, dieses neue Format.
Ja, es soll gerechter sein und den Druck besser verteilen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist. Vielleicht muss man das persönlich mal gespürt haben, um das zu 100% nachvollziehen zu können. Für mich hat das immer so ein bisschen einen Anschein, dass man unbedingt was ändern will, damit man was ändert. Ja, kommt drauf an. Ich habe jetzt keine großen Änderungen gesehen, dass jetzt irgendwie ein Team entspannter ist oder der Druck anders verteilt ist. Die ersten 8 Schützen waren wirklich gut. Also 7 von 8 Elfmetern waren absolut eiskalt, absolut präzise, wirklich wunderbar verwandelt. Ja. Teilweise besser, als ich das in so manchen Erwachsenen-Spiel gesehen habe. Ja. Dann allerdings gab es eine richtige Dürrephase von 5 Elfmetern hintereinander, die vergeben wurden. Auf Seiten von Uruguay, Torwart Mele hat 3-mal gehalten, seine Teamkameraden Amaral drüber, Wiener an die Latte geschossen, da hat es nicht gepasst. Als er dann allerdings den dritten Elfmeter von André Ribeiro auch noch pariert hat, dann war dann wieder Bueno zur Stelle, den wir noch aus der ersten Halbzeit kennen, der das 1-1 markiert hat, der sich ja verwandelt hat. Und damit war dann diese Sache nach 5-4 Elfmeterschießen für Uruguay entschieden. Eine wirklich, wirklich unterhaltsame Partie, tolle Tore gesehen. Auch natürlich wieder mal mit ein paar Fehlern dabei, aber sowas braucht ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel ohne Fehler hat keine Tore und das will sich niemand anschauen. Sehr packende Angelegenheit, wirklich spannend, auch noch lange, lange im Elfmeterschießen. Wirklich Werbung für dieses Turnier gemacht. Am Ende ist jetzt Portugal die Mannschaft, die trotz einer weiteren Leistungssteigerung vielleicht der besten Turnierleistung ausgeschieden ist. Und Uruguay allerdings auch nicht unverdient im Halbfinale steht.
Ich finde es so ein bisschen wie im Tennis, im Tiebreak, wo dann ja auch abwechselnd nach diesem Format gespielt wird. Hat irgendwas. Also ich finde, ich mag's. Aber wir gucken mal lieber auf das nächste Viertelfinale. Auch das ging in die Verlängerung. Italien setzte sich dort gegen Sambia mit 3-2 durch. Und das, obwohl sie lange Zeit in Unterzahl spielen mussten.
Ich finde es ganz interessant, dass unsere Einschätzungen für so ein Spiel durchaus zutreffend sind, die wir immer gemacht haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir waren uns beide ja ziemlich einig, dass Sambia sich gegen Italien sehr schwer tun wird, weil die defensiven Fehler, die sie sich noch ab und an leisten, von so einer Mannschaft wie Italien gut ausgenutzt werden und Italiens Defensive auch nicht so anfällig ist für diesen überfallartigen Konterfußball der Sambia. Ja, auch das war nach 4 Minuten wirklich völlig auf den Kopf gestellt, nachdem Daka nach Zuspiel von Banda frei vor dem italienischen Tor auftaucht und auch hier absolut abgeklärt vollendet. Italien hat sich sehr, sehr schwer getan. Man hat mir vor der Pause eine sehr, sehr interessante Szene, wo wieder mal der Videoschiedsrichter zu Hilfe kam. Allerdings hat das nicht sehr gut funktioniert. Also die Szene ist folgende. Sambia kontert, Chilufya eilt aufs Tor zu. Am 16er bekommt er einen minimalen Schubser von Pesala, der ihn verfolgt. Dann rennt er im Strafraum vorbei an italienischen Torwart und kommt dann zu Fall. Er befindet sich in diesem Zeitraum, wo er zwischen Strafraummann und Torwart ist, also in diesem Lauf schon ein bisschen im Fallen, also er ist aus dem dritten bisschen gebracht worden. Zwischen Torwart und ihm gab es aber keinen Kontakt, das war dann eine Schwalbe. Schiedsrichter Zambrano aus Ecuador hat erst einmal auf Elfmeter entschieden und noch keine Karte für den Torwart rausgetan, deswegen sind wir uns nicht sicher, wie er das anfangs bewertet hat. Dann gab es 3 Minuten lang relative Unklarheit, wo die Italiener diskutieren, Sambias Spieler legen sich den Ball schon mal auf den Elfmeterpunkt, bis er dann das Signal vom Außen bekommt und er entscheidet dann drauf, es gibt Freistoß auf der 16er Linie und Rot für Pezzala wegen Notbremse. Ich habe mir diese Szene jetzt mehrmals angeschaut. Also die Szene später danach, Torwart gegen ihn, ist kein Foul. Wenn dann überhaupt, ist das eine Schwalbe vom sambischen Stürmer. Hätte man gelb geben können. Der Schubser, das ist immer so eine Sache, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist minimal, das ist klein, das ist ganz wenig Kontakt. Wenn du jetzt so ein relativ leicht gebauter Spieler ist, also Chilufya ist mit 17, der hat noch nicht so viel auf den Rippen. Das ist wirklich ein Spieler von der Messi-Kategorie, wenn ich das mal vergleichen mag, damit die Zuhörer was vor Augen haben. Also und wenn da jetzt man natürlich den im vollen Lauf anrempelt, fliegt er natürlich leichter hin, als wenn ich jetzt stämmiger gebaut bin. Deswegen möchte ich jetzt diese Entscheidung nicht unbedingt als falsch deklarieren. Aber auf jeden Fall massiv Diskussionen. Wieder ist es jetzt Elfmeter, ist es Freistoß, ist es rot, ist es überhaupt ein Foul, ist es nicht später eine Schwalbe. Also richtig klar, was da jetzt entschieden wurde und wie das aufgedröselt wurde, weiß ich nicht. Letztendlich war die Entscheidung Freistoß und Italien musste zu 10 weiterspielen. Aus dem Freistoß wurde nichts und die Italiener haben das auch relativ gut weggesteckt. Nach der Pause Orsolini, ebenfalls Reims für das Turniertor, nach der Flanke von Panico am zweiten Pfosten von der sambischen Defensive vergessen worden, köpft ein. Dann haben die Italiener das eigentlich ganz ordentlich gemacht, dagegen gehalten, in Unterzahl jetzt sich nicht irgendwie auskontern lassen, aber auch selber nicht die Offensive vernachlässigt, was man bei italienischen Mannschaften gerade in Unterzahl immer so ein bisschen erwartet. Das beweist auch, auch wo ich hier auch mal die Statistik zur Hilfe nehmen möchte, die am Ende 18 zu 31 Schüsse und 9 zu 10 Torschüsse gehabt hat. Also wir hatten zusammen fast 50 Torschüsse in dieser Partie und auch wenn man dann sagen kann, ja klar, alles was zwischen Eckfahne und andere Eckfahne rausfliegt, ist ein Torschuss, also dennoch, sehr unterhaltsame Partie, keine Seite hat jetzt sich da irgendwie versucht, das rüber zu mauern oder was zu machen, also das war jetzt nicht so die Sache und dann hatten wir noch eine richtig interessante Schlussphase, als erst Fashion Sakala mit Nonierto Nummer 4, auch gegen die deutsche Mannschaft bereits erfolgreich gewesen, der 84. Minute erstmal aus 13 Metern absolut eiskalt vollstreckt. Dann allerdings 88. Minute noch so ein Tor des Turniers. Wieder so eine Entscheidung, wo ich nicht weiß, minimaler Kontakt, vielleicht da war da wirklich was. Es gibt Freistoß für Italien, 23 Meter halbrechte Position und der Eingewechselte Di Marco tritt an und haut den wirklich wunderschön, absolut unhaltbar ins rechte Obereck. Ein Traum von einem Freistoß. Also man ist auch hier wirklich auf seine Kosten gekommen, wenn man sich dieses Spiel angeschaut hat. Ich muss wirklich betonen, ich habe auch schon andere U20-Spiele gesehen, also vor einiger Zeit, die nicht ganz so ausgeglichen waren. Aber diese Begegnungen waren teilweise interessanter als viele A-Nationalspiele, auch bei Turnieren, die ich bis in den letzten Jahren gesehen habe. Herrliches Freistoßtor zum 2:2 in der 88. Minute. Dann geht's in die Verlängerung und man hat schon gefühlt, dass Sambia mit der Zeit ein bisschen näher am Siegtreffer ist. Kalunga hat eine wirklich hundertprozentige Gelegenheit ausgelassen, als er am zweiten Pfosten knapp verzieht. Und so war es dann Italien, das in Unterzahl den Lucky Punch gesetzt hat in der 111. Minute. Ecke Di Marco diesmal, der sich dadurch großen Anteil an den Sieg verdient hat. Und Vido ist per Kopf zur Stelle. Auch da muss man der Sambias Defensive einfach den Vorwurf machen. Sie sind hier in Überzahl, es sind nur 2-3 Italiener mit dabei, kommt trotzdem aus 6 Meter relativ frei zum Kopfball. Also hat man sich ein bisschen selbst zuzuschreiben, dass man da jetzt rausgeflogen ist. Die Voraussetzungen waren gut, frühe Führung, Überzahl, auch noch ein spätes Tor zum 2:1, aber man hat das wie schon gegen Deutschland ein bisschen aus der Hand gegeben. Und ja, deswegen ist im Viertelfinale aus für Sambia. Offensive wirklich top. 1A, Kombinationsfußball von der Schnelligkeit der Spieler, alles tipptopp. Wenn sie in der Defensive noch weiterarbeiten über die nächsten Jahre, wenn sie reifer werden, kann ich mir vorstellen, dass wir einige Spieler aus dieser Mannschaft auch mal auf dem A-Länderspiellevel sehen. Und das ist eine Generation, die Sambia wirklich mal zur WM bringen kann. Spätestens mit der Erweiterung bin ich mir sicher, dass wir die über kurz oder lang mal sehen werden bei einem großen Turnier und dort auch den Beweis antreten kann, dass so eine Erweiterung der Weltmeisterschaften nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, denn dieses Team hat mir wirklich gefallen, hat mich sehr an ihre Mannschaft erinnert, die damals den Afrika-Cup vor ein paar Jahren gewonnen hat. Immer schön zu sehen, frisches Blut, gerade aus Konföderationsverbänden, die jetzt noch nicht unbedingt die absoluten Top-Teams stellen, wie zum Beispiel Afrika. Kompliment, aber auch Kompliment an die Italien, die in Unterzahl das wirklich gut gemacht haben, sich nicht nur auf ihre defensives Catenaccio verlassen haben, sondern mutig mitgespielt haben. Ein richtig starkes Turnierspiel und jetzt im Halbfinale auf England treffen, was natürlich ein absoluter Klassiker ist.
Und zum ersten Mal auch überhaupt im Halbfinale bei einer U20-WM stehen, das muss man ja auch nochmal aus italienischer Sicht herausstreichen. Genau, England ist der nächste Gegner und die haben sich im einzigen Viertelfinale, was nicht über die Verlängerung ging, durchgesetzt mit 1:0 gegen Mexiko. Da war dann so ein bisschen Schmalhans-Küchenmeister in diesem Match. Also es war eng, aber es war eben nicht so eng, dass es sich in vielen Toren niederschlug.
Nee, es war auch keine Partie mit guten Torszenen oder Abschlüssen. Die erste Halbzeit fast gar nichts. Das war nicht wirklich gut zum Anzusehen. Mexiko hat mich ehrlich gesagt am meisten enttäuscht. Gegen Senegal hat das dann noch gereicht, dass man sich in der zweiten Halbzeit gesteigert hat. Da gegen England eher weniger. 47. Minute dann das Tor des Tages. Captain Cook. Das ist kein Scherz, ich entschuldige mich dafür. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft heißt wirklich Cook, hat eine klaffende Lücke im mexikanischen Zentrum gefunden. Also wirklich, sie stehen relativ hoch, aber dennoch quasi von Strafraumeck zu Strafraumeck ist eine Lücke, wo kein Verteidiger genug da ist. Er schiebt den Ball durch, Solanke steht frei vom mexikanischen Torwart, schiebt ein. Relativ einfach ging das. auch danach von Mexiko keine große Reaktion. Ein Schuss von Daul wäre über eine Ping-Pong über mehrere mexikanische Spieler fast vom Eigentor mutiert. Onoma trifft den Pfosten, also England hatte Gelegenheiten, das zu verabschieden. In der 72. Minute wird es dann mal richtig eng, denn der einzige Spieler, der im gesamten Spiel gelb gesehen hat, Onoma, hat dort gelb-rot bekommen, in der Offensive sogar, dribbelt auf der Außenbahn und tritt dann seinen Gegenspieler auf den Knöchel. Sah nicht nach Absicht aus, war aber natürlich ein Foul, tat auch richtig weh. Aguayo war da der Leidtragende. Und es gab vom Schiedsrichter Abdullah Hassan Mohammed aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gelb-rot. Dadurch hat Mexiko dann dringend nochmal einen benötigten Schub bekommen, aber wirklich gute Gelegenheiten waren rar. Natürlich kamen also ein paar Bälle, wo man gedacht hat, da könnte was draus werden, auch ein, zwei Abschlüsse. Aber so eine richtig hundertprozentige Gelegenheit, wo man sagen könnte, da wäre der Ausgleich verdient gewesen, ist nicht rausgesprungen. Damit war England insgesamt auch in diesem Spiel vollkommen verdient weiter. Und ist für mich durch den Fußball, den sie spielen, der sehr offensiv freudig sein kann, aber auch Resultate bringt, wenn es mal nicht so alles wunderbar läuft, auf jeden Fall ein Kandidat für das Finale, gerade weil auch Italien gegen Frankreich ein ziemlich kraftraubendes Spiel und natürlich gegen Sambia über die Verlängerung gehen musste, während England seine beiden Ausscheidungsspiele bisher noch in den 90 Minuten über die Runden gebracht hat.
Also ein europäisches Duell Italien gegen England im Halbfinale und ein südamerikanisches Duell Uruguay gegen Venezuela. Das macht doch Spaß und das macht vor allen Dingen auch Freude und wir freuen uns wirklich auf den 8. Juni. Da werden die beiden Matches nämlich ausgetragen und dann werden wir sie auch für euch wieder hier zusammenfassen in der Sportshow auf meinsportradio.de. Maximilian Hubert, ich sage vielen Dank für heute für die Analyse der Viertelfinals bei der U20 WM 2017 in Südkorea.
Immer eine Freude.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.